Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Hier. Fülle ihn mit deinem Heiligen Geist und danke für die Botschaft, die du ihm gegeben hast. Amen.
So. Jetzt haben wir schon eine Weile zugehört. Damit es nicht noch länger wird, machen wir jetzt erstmal ein bisschen was Praktisches. Dürfte ich euch bitten, alle mal aufzustehen? Einmal Trichter, Heiliger Geist, komm und fülle uns. Und die Bibel verspricht uns, dass wir ein geschüttelt und gerütteltes Maß bekommen, also rüttelt und schüttelt mal. So, jetzt geht noch ein bisschen was rein. Gut, und bevor ihr euch jetzt wieder hinsetzt, schaut mal bitte unter eurem Stuhl, ob da ein Zettel ist. Wer hat einen Zettel unterm Stuhl? Mal Hände hoch. Okay, wo kommt so ein Zettel her? Es gibt hier so eine Schule, die nennt sich Lebensart. Wir machen da so Übungen, wie prophetisch hören und so. Und unsere Übung am Freitag war, wir stellen die Stühle, wir segnen jeden Stuhl. Und für manche Stühle haben wir so den Eindruck gehabt, wir bekommen ein Wort. Die haben wir aufgeschrieben und unter den Stuhl geklebt. So, wer jetzt noch keins hat, kann unter den freien Stühlen schauen, ob er noch eins findet. Na? Okay. Jetzt erwarten wir ein Stück weit und glauben, dass Gott geredet hat. Da. Auf den Zetteln steht eine Nummer. Das heißt, uns hilft es als Schule natürlich unglaublich zu überprüfen, ob wir richtig gehört haben. Ob das was bewegt hat, ob das jemand gesegnet hat. Ich meine, man lernt, wenn man ein Ergebnis überprüft. Und ich möchte euch da einfach helfen, uns zu lernen. Ich möchte euch bitten, uns zu helfen, zu lernen. Das heißt, wenn ihr einen Zettel gehabt habt und ihr schaut da drauf und ihr sagt, und Gott wird deine Schwangerschaft segnen, und du bist ein Mann. Dann brauchen wir eine Rückmeldung. Auch daraus lernt man. Ja? Deshalb haben wir da Nummern drauf. Und wir haben natürlich die Liste, wer welche Nummer war. Und dann kann ich zu Susanne gehen und sagen, Susanne, Männer werden nicht schwanger. Wir bitten euch einfach, wenn ihr einen Zettel gehabt habt, geht bitte zu Alex. Alex, wink mal. Alex ist dieser nette Herr in der Technikinsel. Geht zu Alex und gebt eine kurze Rückmeldung. Sagt ihm einfach, ich hatte einen Zettel mit der Nummer 3, hat mich voll ermutigt. Ich hatte den Zettel mit der Nummer 8, sagt mir gar nichts. Dann könnte die Antwort ja sein, ja, du warst ja auch auf dem falschen Platz gesessen. Aber es ist okay. Ihr seid ja nicht alle in der Schule. Ne? Das heißt, das ist das, was die Zettel sollen. Mal kurze Rückmeldung für die Leute, die einen Zettel gehabt haben. Mal Hand hoch. Wen hat es ermutigt, aufgebaut, getröstet? Hey, super Sache. Gott ist so gut zu uns. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Und der Tempel Vineyard Speyer, in dem Gott wohnen will, sieht nicht aus wie der Tempel Vineyard München, sieht nicht aus wie der Tempel Gemeinde Arche hier in Speyer, sieht nicht aus wie der Körper Vineyard Speyer ist nicht gleich allen anderen. Und es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde, als Gemeinschaft damit beschäftigen, was ist unsere Identität in Christus? Wie hat er uns geschaffen? Ich möchte mit euch durch einen Text gehen, der da sehr viel Aufschluss bringt. Und zwar Matthäus 16. Matthäus 16, Abvers 13. Bibelleser wissen mehr, die wissen jetzt sofort, um was es geht. Nämlich das Bekenntnis von Petrus zu Jesus. Ich lese mal vor ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwinden. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und was immer du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Und dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Rollen wir mal den Text von hinten auf. Warum sagt Jesus seinen Jüngern, sie sollen niemand erzählen, dass er der Christus sei? Der Schlüssel liegt vorher in dem, was er Petrus sagt. Petrus sagt: Du bist der Christus. Und Jesus' Antwort ist es: Das haben dir Fleisch und Blut nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Zu erkennen, dass Jesus der Christus ist, ist nicht etwas, was einem ein Mensch erzählen kann. Das muss etwas Geistgewirktes sein aus dem Himmel. Deshalb rumzurennen und den Leuten zu erzählen, dass Jesus der Christus ist, wenn es nicht bevollmächtigt ist vom Geist, bringt überhaupt nichts. Aber ich hab's dem doch gesagt. Ja, yeah. Das war eine Information, die man so nicht begreift. Aber wenn wir mal hier durch den Ablauf gehen, und ich bin immer noch an diesem Thema Identität einer Gemeinde. Jesus fragt: Was sagen die Leute, wer ich bin? Manche meinen, du wärst Johannes der Täufer, manche Elia, Jeremia, einer der Propheten. Ja, aber was sagt ihr? Und dann Simon stellt auf: Du bist der Christus. Du bist der Messias. Du bist der Verheißene. Du bist... Und worauf Jesus anspricht ist, da ist eine Geistoffenbarung. Das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du bist der Fels, auf den werde ich meine Gemeinde bauen. Gemeinde wird immer gebaut auf Offenbarung. Auf Offenbarung, die von Gott kommt. Jetzt wissen wir aber, dass unsere Offenbarung, wie Paulus es ausdrückt, immer Stückwerk ist. Aber jede Gemeinde muss ihre Offenbarung verwalten. Warum reden wir jetzt, Reinhard hat drüber geredet letzte Woche, er hat es heute nochmal erwähnt, diese Quellen, auf die wir uns beziehen, warum sind die uns so wichtig? Weil wir Offenbarungen hatten. Weil Fleisch und Blut uns das nicht gezeigt hat. Sondern weil wir vom Himmel was empfangen haben und unsere Gemeinde müssen wir bauen. Und baut Jesus auf dieser Offenbarung. Die erste Offenbarung, die allgemeine Offenbarung, auf der jede Gemeinde gebaut ist, ist die, dass Jesus Christus der Messias ist. Aber Gemeinde gebaut wird immer auf der Offenbarung, die Gott schenkt in der Gemeinde. Die Gott da reingelegt hat. Und das ist was Individuelles. Und Jesus sagt, hey, du bist Petrus, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Was bringt ihn zu dem Punkt, dass er sagt, Petrus, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Das war ein Mann, der Offenbarung hatte, die Fleisch und Blut ihm nicht gezeigt haben. Und dann sagt er, und damit gebe ich dir die Schlüssel zum Himmelreich. Und die Pforten der Hölle werden ihr nicht widerstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Teil einer Gemeinde sein, der die Pforten die Hölle nicht widerstehen kann. Jetzt, das Bild ist ja nicht, ho, 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 die Hölle kann uns nichts anhaben. Das Bild ist eher andersrum. Die Hölle kann sich nicht wehren gegen diese Gemeinde. Das hat was Offensives. Wenn ich mir die Welt um uns herum anschaue, wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich sehe, was so abgeht, Hölle brauche ich nicht zu predigen. Das erleben wir um uns herum. Wie werden wir zu einer Gemeinde, die Schlüssel hat, damit die Hölle um uns herum keine Pforten hat, keinen Verteidigungsmechanismus, das zurückhalten kann, was von uns kommt. Jetzt sind wir wieder bei der Offenbarung, die Gott schenkt. Und ich möchte, und ich träume davon, dass wir so eine Gemeinde werden, die gebaut auf der Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Eine Gemeinde wird, wo die Pforten der Hölle nicht widerstehen können. Wo wir sagen, hey, die Hölle hat kein Tor, das uns zurückhalten kann. Wir haben freien Zugang in die Hölle und dann holen wir die Leute da wieder raus. Und es geht so rum, und ich sage, man sagt so schön, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich glaube, wir verbringen viel zu viel Zeit damit zu sehen, wie wir uns im Geist verteidigen, gegen Angriffe schützen. Ich glaube, Angriff ist die beste Verteidigung und die Verheißung ist, dass die Pforten der Hölle uns nicht aufhalten können. Aber es hat damit zu tun, Das hat damit angefangen, dass ein Petrus eine Offenbarung hat, von der Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht gezeigt. Und dann geht Jesus weiter und sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, was immer du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Jetzt mache ich einen kurzen Schlenker in die Theologie. Es ist mir sehr, sehr bewusst, dass diese Stelle in 90% der Fälle mit geistiger Autorität, mit Dämonen zu binden, austreiben, Befreiung und so Dingen in Verbindung gebracht wird. Aber Jesus, wie so oft, bedient sich als Rabbi der Sprache der Rabbis. Denn es gab schon damals verschiedene theologische Grundrichtungen. Die größten, die wir kennen, sind die Pharisäer und die Sadduzäer. Das war eine grobe Grundrichtung. Wobei so die Pharisäer wären die gesetzlich konservativen Theologen gewesen damals, die Sadduzäer, die liberal-progressiven. Die Pharisäer sind davon ausgegangen, es gibt keine geistige Welt, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Engel, keine Dämonen, klingt wie heute. Die Sadduzäer, die Pharisäer waren super gesetzlich, haben sich ans Gesetz gehalten, sind aber vollkommen davon ausgegangen, dass es eine geistige Welt gibt, dass es Dämonen und Engel gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und solche Dinge. Grundsätzliche Unterschiede. Innerhalb dieser zwei großen Grundrichtungen gab es natürlich so die verschiedenen Theologen, die ihre Schulen gehabt haben. Rabbiner hatten Menschen, die ihnen, Jünger, die ihnen gefolgt sind. Und Jesus redet hier mit seinen Jüngern. Und wenn ein Rabbi in so einer Schule eine theologische Meinung festgelegt hat und gesagt hat, davon gehen wir aus, das ist unsere Richtung, dann nannte man das Binden. Und wenn er die Meinung geändert hat, und hat gesagt, bis jetzt haben wir das so vertreten, ich habe was dazugelernt, jetzt vertrete ich was anderes. Das nannte man Lösen. Warum ist mir das so wichtig, dass ihr das versteht? Jesus gab einem Petrus, also er sagt, ich gebe dir die Schlüssel zum Reich der Himmel. Das nächste, was er ihm sagt, ist, ich gebe dir Autorität zu binden und zu lösen und der Himmel wird sich dazustellen. Was du auf Erden bindest, wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Das sagt er ihm direkt, nachdem er ihm sagt, du bist der Fels, auf den ich Gemeinde baue. Auf den ich meine Gemeinde baue. Warum ist das so wichtig, dass wir das verstehen? Weil da eine Abfolge drin ist. Da ist einer, der hat Erkenntnis, die nicht von Fleisch und Blut kommen. Nicht aus einem Buch, nicht aus einer Lehre, nicht von irgendwelchen Menschen, sondern von Gott selbst. Das macht ihn zu einem Felsen. Auf diesen Felsen wird Jesus seine Gemeinde bauen. Was braucht so jemand mit so einer Offenbarung aber? Die Fähigkeit, eine Richtung zu bestimmen, einen Grundpunkt zu bestimmen für diese Gemeinde. Nicht allgemein gültig für alles, sondern für den Leib, den Jesus da gerade aufbaut, für den Tempel, der da gerade zusammengesetzt wird. Und Jesus sagt zu einem Petrus, ich gebe dir das Recht, wenn du, jetzt in rabbinischer Sprache, eine theologische Grundrichtung vorgibst, wird der Himmel sich dazustellen. Deshalb wird das ein Schlüssel, das Himmelreich zu bringen. Und wenn du etwas ablehnst, etwas löst, dann wird sich der Himmel dazustellen. Und dieses Recht hat Jesus in jede Gemeinde gegeben. Warum? Weil verschiedene Gemeinden verschiedene Offenbarungen haben und diese verwalten müssen. Es gibt es eine weltweite Gemeinde, Gemeinschaft der Christen?
Yep.
Gibt es aber Lokalgemeinden, zu denen Gott uns stellt, wo er mit uns redet und sagt, da gehörst du hin, du bist ein Stein, der da reinpasst und eine Lücke füllt, damit das stabil wird. Das ist der Körper, an dem du als Glied rangehörst. Ja. Aber dieser Leib, dieser Tempel muss gegründet sein auf Offenbarung, die nicht von Fleisch und Blut kommt. Und das gibt jeder Gemeinde eine besondere Identität, eine besondere Berufung. Warum baut Jesus Gemeinde? Weil ihm das Universum ohne die Vineyard Speyer nicht so gut gefallen hat wie mit der Vineyard Speyer. Und das gilt für jede Gemeinde. Die Herausforderung für uns als Gemeinde ist es nun, wie jeder Einzelne von uns drum kämpft, zu erkennen, wozu hat Gott mich geschaffen, was ist meine Berufung, was ist mein Wesen, was ist meine Identität in Christus, müssen wir als Gemeinschaft erkennen. Wer sind wir als Gemeinschaft in Christus? Wozu hat er uns geschaffen? Was ist unsere Identität? Und damit kommen wir zu ein paar Grundpunkten, die Gott uns anvertraut hat, wo wir ein sehr klares Reden hatten, dass Gott möchte, dass wir als Leib so funktionieren. Sagen wir damit, das ist das einzig Richtige und nur so ist es okay? Nein, auf keinen Fall. Das muss jede Gemeinde für sich entscheiden. Aber wir haben ein paar Sachen gebunden unter uns. Und gesagt, wir gehen in die Richtung. Da gibt es so Dinge wie natürlich, übernatürlich. Warum steht das überall drauf? Tu es einfach, natürlich, übernatürlich. Weil das etwas ist, was kein Fleisch und Blut uns gesagt hat, uns offenbart hat. Das ist etwas, was Gott uns gesagt hat. Werdet natürlich, übernatürlich. Schafft diese... Ich mag dieses Bild, diesen Ausdruck. Also wenn so die Karosserie beim Auto, dann man hat den ganzen Grundbau und das alles Zeug und dann kommt die Karosserie drauf, das nennt man Hochzeit. Und wenn man Gitarren baut, wenn der Hals eingepasst und eingesetzt wird. Und dann das so ein Stück wird, wo dann nur noch Marginalsachen zu machen sind. Das nennt man Hochzeit. Wenn so zwei Teile, die vorher getrennt waren, jetzt eins werden und zusammenkommen, weil sie zusammengehören. Wir haben so ein Drängen hier in der Gemeinde, dass das Natürliche und das Übernatürliche verheiratet werden. Und dass das Übernatürliche natürlich wird bei uns und das Natürliche befeuert vom Übernatürlichen. Das ist eine Kultur, die wir bauen wollen. Wie gut sind wir da drin? Keine Ahnung. Aber warum können wir das nicht lassen? Weil das ein Fels ist, auf den Jesus unter uns Gemeinde baut. Weil Fleisch und Blut haben uns das nicht gezeigt. Eine zweite Sache ist, wir wollen eine Kultur der Ehre leben. Kultur der Ehre bedeutet für uns nicht, wenn sich jemand nicht geehrt fühlt, darf er einfordern, dass er oder sie so behandelt werden, dass sie sich dann geehrt fühlen. Kultur der Ehre bedeutet, dass wir mit Erwachsenen umgehen, ihnen auf Augenhöhe begegnen und von ihnen erwarten, dass wir von jedem erwarten, dass er Eigenverantwortung übernimmt und sich benimmt. Das ist eine Kultur der Ehre. Wie sind wir da drauf gekommen? Da kam Dennis Hilk und hat uns das erzählt. Nee, das hat in uns gebrodelt und wir haben jemand gefunden, der auf diesem Weg schon ein paar Schritte weiter ist und haben den eingeladen, uns zu helfen, damit wir schneller wachsen. Weil diesen Wert, mit Menschen auf Augenhöhe umzugehen, ist einer, den haben wir immer getragen. Eine andere Sache, die uns ausmacht, ist, wir sehen Leitung bei uns als einen Dienst, nicht eine Dienstleistung. Und wir sehen uns als Leiter in einer dienenden Position der Gemeinde gegenüber. Und unser Dienst ist verwurzelt in der Verantwortung, die wir tragen. Ich mache es mal konkret. Was gibt mir das Recht, die letzte Entscheidung in der Schule zu treffen?
Ja, der Erich, der denkt immer, er wüsste es besser.
Stimmt. Ein Stück weit. Nee, was immer in der Schule passiert, kommt der Rest der Gemeindeleitung und fragt mich, was da passiert. Ich muss, was da passiert, im Natürlichen verantworten, vor Reinhard und Jutta, vor Detlef und Elsie, vor Steffen und Heide. Und die werden mich fragen. Nicht irgendein Schüler, nicht irgendein Lehrer da drin. Und wisst ihr was? Auch Gott wird von mir Rechenschaft fordern, was mit dieser Schule passiert. Weil ich die Verantwortung trage, muss ich auch Entscheidungen treffen dürfen. Das ist unser Bild von Leiterschaft. Wir tragen hier Verantwortung. Und Gott wird von uns Rechenschaft fordern, was hier passiert. Ich stehe hier, und das Beispiel mache ich dann, wenn unsere Zweitklässler anfangen zu predigen. Ich stehe jetzt hier seit einer halben Stunde und bin mir sehr bewusst, dass ich, wenn ich vor Gott, meinem Vater, stehe, er mich nicht fragt, was habe ich mit dieser halben Stunde gemacht, sondern er mich fragt, was ich mit einer halben Stunde von jedem von euch gemacht habe. Wie viele Leute haben wir hier drin gerade? 250 oder so? 255 Erwachsene und 57 Kinder höre ich gerade. Ich nehme 250, weil ich es dann schneller rechnen kann. Wenn hier 250 Erwachsene sind und ich rede eine halbe Stunde, habe ich gerade 125 Stunden verbraten, die ich vor Gott verantworte. Weil ihr alle macht ja gerade das, was Gott euch gesagt hat. Ihr sitzt hier drin. das gibt mir das Recht zu sagen, nee, zu entscheiden, was ich hier sage und was nicht, weil ich muss es auch verantworten. Das ist unser Bild von Leiterschaft. Und ich sage, Leitung sehen wir als Dienst, nicht als Dienstleistung, weil wir oft öfter mal mit dem Ding konfrontiert sind, da muss sich doch ein Leiter drum kümmern. Das wäre eine Dienstleistung. Das sind Dinge, die uns unglaublich auf dem Herzen liegen. Warum? Weil sie nicht offenbart wurden und nicht in uns bewegt wurden durch Fleisch und Blut. Sondern weil wir da eine Überzeugung in uns tragen, dass Gott der Vater uns Dinge gezeigt hat. Und diese sieben Quellen, über die Reinhard gesprochen hat, das sind Dinge, die Gott uns gezeigt hat. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, das zu verwalten. Da steht kein richtig und falsch. Wir machen es richtig und andere machen es falsch dahinter. Überhaupt nicht. Sondern nur, wir haben zutiefst die Überzeugung, dass Gott mit uns über diese Dinge geredet hat. Und jetzt sind wir dafür verantwortlich, diese Dinge hochzuhalten. Heilung. Warum ist uns das so wichtig? Nicht, weil wir denken, jede Gemeinde müsste so sein, sondern weil wir eine Offenbarung tragen. Wir sagen, auf diesen Fels soll Jesus bei uns bauen dürfen und wir werden diesen Fels beschützen. Dass die Gemeinde ein Ort des Gebets sein soll, das ist etwas, was Jesus in uns bewegt hat. Und mit manchen dieser Offenbarungen sind wir nicht gut umgegangen. Aber seit 2 Jahren hören wir, dass wir daran arbeiten müssen, diese Quellen wieder freizulegen. Und wir wollen das tun. Warum? Wieder das Gleiche. Wir glauben, dass Gott etwas offenbart und gezeigt hat, nicht Fleisch und Blut. Und weil wir zutiefst daran arbeiten wollen, dass Jesus mehr und mehr wirklich das Haupt ist und wir ein Leib werden, der genau so ist, wie Jesus es für uns hat. Deshalb wollen wir wieder daran arbeiten. Dieses Bild, dass Gemeinde die Braut Christi ist. Und dann wie Epheser 4 sagt, dass er sich eine Braut bereitet ohne Flecken und Runzeln, sind wir bereit zu sagen, okay, einmal waschen und bügeln bitte. Nimm die Flecken raus, nimm die Runzeln raus. Bereite dir in uns eine Braut, wie sie dich freut. Warum reagieren wir so scharf oft, wenn Gemeinde nicht geehrt und gewertschätzt wird? Frag irgendeinen Ehemann. Hey, ich ertrage ziemlich gut, wenn Leute was gegen mich sagen, aber gegen meine Frau? Das habe ich nicht gut im Griff. Da wird sehr schnell militant. Und weil ich das kapiert habe, habe ich geübt, wie ich über Gemeinde denke, wie ich über Gemeinde rede, wie ich, weil es die Braut Christi ist. Da hat Gott was in uns reingelegt. Dieses Verständnis, dass wir Verantwortung tragen, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Dass wir Gemeinde sind für Speyer, für die Region Pfalz, für Deutschland und bis ans Ende der Welt. Und nicht zuerst dann und dann und dann, sondern alles gleichzeitig. Auch da muss ich sagen, wenn wir da drauf schauen, müssen wir sagen, Ende der Welt, haben wir ganz gut gemacht. Gemeinde zu sein für Speyer hat Raum nach oben. müssen wir neu investieren, um das zu sein, wozu Gott uns gemacht hat.
Warum sehen andere Gemeinden das nicht so?
Ist mir egal. Ich bin nicht in einer anderen Gemeinde. Ich bin Teil dieses Leibes. Ich bin ein Stein verbaut in diesem Tempel. Und ich möchte jeder anderen Gemeinde die Freiheit lassen, dem zu folgen, was Gott ihnen offenbart hat. Unsere Leiterausbildung ist so eine Quelle, die wir nirgends abgeschaut haben, unser Mentoring-Programm, die Gott gegeben hat. Die Schule hier, das fand ich zu witzig. Weil das war das erste Wort, das wir von Chris Wellerton bekommen haben, als wir in Bethel waren, uns dort die Schule anzuschauen und dort mit denen über Schule zu reden. Das erste, was der Leiter der Schule zu uns sagt, ist, ihr müsst eure eigene Quelle verwalten. Ihr könnt nicht einfach unser Programm kopieren und auf Deutsch machen. Das erste, was der gesagt hat. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte, weil ich habe gedacht, er will jetzt ihr Programm verkaufen und will, dass wir da 7000 Dollar bezahlen, um das Zeugmaterial zu kaufen und es dann hier zu machen. Und ich war bereit zu sagen, aber Gott hat uns auch Dinge gezeigt. Und ich bin so in das Meeting rein, eben mit den Fäusten eigentlich und oben. Und dann kommt so ein Dings von hinten durch die Brust ins Auge. Weil der sagt mir gerade, was ich ihm verkaufen wollte. Und es war so eine Hammerbestätigung, dass Gott hier was tun will mit dieser Schule, was es vorher noch nicht gab, was es an keinem anderen Ort gibt. Wir müssen hier das verwalten und mit dem umgehen, was Gott uns gezeigt hat. Und Reinhard hat es nochmal angesprochen, diese programmorientierte Hauskreise. Warum? Matthäus 16. Der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, hat mit den Offenbarungen zu tun, die nicht von Fleisch und Blut kommen. Wir müssen hier die Dinge verwalten, die nicht Fleisch und Blut reingebracht haben, sondern die unser Vater im Himmel uns offenbart hat. Und das wollen wir tun. Wir wollen investieren, als Gemeinde unsere Identität zu finden, unsere Einzigartigkeit, der Grund, warum Gott uns geschaffen hat. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber.